Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Carina Schäuble und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Deutschland. Sondervermögen für Verteidigung und Infrastruktur in Höhe von womöglich 20% des BIP wird diskutiert. Eurozone. Haben mögliche Zölle aus den USA Einfluss auf die anstehende EZB-Sitzung? USA. Steigendes Leistungsbilanzdefizit und hohe Ungewissheit. Japan. Die Inflation auf einem Zweijahreshoch. Was bedeuten steigende Renditen für die hohe Schuldenquote in Japan? Hallo Uli, herzlich willkommen. Und lass uns direkt wie so oft mit Deutschland starten. Die Sondierungsgespräche zur Bildung der nächsten deutschen Bundesregierung haben begonnen. Und nun hört man von Plänen zu zwei neuen Sondervermögen, die noch quasi vor Ende der bisherigen Mehrheiten zustande kommen könnten. Also ein Sondervermögen für Verteidigung und eines für die Infrastruktur könnten sehr viele Milliarden werden. Es werden zwar noch andere Varianten geprüft, aber dieses Medienberichten zufolge die vielversprechendste. Also wie blickst du auf diese möglichen Pläne und auf was können wir uns mit einer neuen Regierung einstellen?
Ja, die Diskussionen werden ganz offensichtlich ernsthafter geführt als vielleicht in der Vergangenheit, vor dem Hintergrund natürlich auch der politischen Situation, die wir haben. Wir haben ja Treffen auch zur Verteidigung am Wochenende gesehen in Großbritannien. Es gibt auch andere europäische Staaten, die hier in diese Richtung diskutieren, die Europäische Kommission, und insofern nimmt eben auch diese Diskussion in Deutschland Fahrt auf. Es ist zu lesen, ich kann das nicht bestätigen, könnte auch nur der Presse entnehmen im Moment, dass die CDU-CSU hier eine Sondersitzung gerne machen würde, um dieses Thema zu besprechen, dass der Kanzler Olaf Scholz ins Kanzleramt eingeladen hat, um über diese Themen zu sprechen. Es ist sicherlich die Frage, ob man das noch mit dem alten Bundestag machen will. Da gab es wohl auch schon mal in der Vergangenheit eine solche Situation, als das gemacht worden ist, damals im Zusammenhang mit Helmut Kohl noch. Insofern wäre das also kein wäre schon ein außergewöhnlicher Fall, aber es wäre nicht so, dass es noch nie da gewesen ist. Ansonsten müsste man natürlich mindestens mal die Linke mit an Bord bekommen. Und insofern glaube ich auch, dass das Paket nicht nur die Verteidigung betreffen wird, sondern wahrscheinlich einen etwas größeren Bogen spannt. Man wird einiges noch in die Verteidigung hinein definieren, was Infrastruktur betrifft. Und man wird darüber hinaus sicherlich auch für Bildung und Wohnen und ähnliche Dinge Gelder zur Verfügung stellen. Also insgesamt ist in der Presse zu lesen, dass es möglicherweise um zwei Sondervermögen gehen könnte. Eins für die Verteidigung in Höhe von 400 Milliarden und eins für, eben Infrastruktur, Bildung, Wohnen etc. pp., was nochmal in etwa diesen Betrag erreichen könnte, vielleicht sogar etwas drüber liegen. Deutschland kann das bezahlen, das ist sicherlich richtig. Wir haben eine Schuldenstandsquote, die rund bei 60% liegt. Wir haben ein Bruttoinlandsprodukt von 4,5 Billionen Euro, also wären das, roundabout so etwa 20%, über die wir reden würden. Also die Schuldenquote würde dann über 10 Jahre gestreckt. Natürlich muss man dann gucken, wie das Bruttoinlandsprodukt sich entwickelt, aber könnte um 20% Punkte ansteigen. Auf 80, wie gesagt, je nachdem, wie hoch das Wachstum dadurch ist, auch deutlich weniger. Da gibt es eine Studie vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, das besagt, dass gerade Forschung und Entwicklung, Investitionen in Verteidigung, also auch Infrastruktur, das Potenzialwachstum sogar anschieben könnten. Insofern, wenn man es wirklich nicht umverteilt, wenn man es wirklich nicht konsumtiv verbraucht, wenn man es wirklich für diese genannten Zwecke einsetzt, das Geld, dann ist das, glaube ich, ein Schritt, der zu begrüßen wäre.
Ja, wird schon interessant werden.
Ja, vor allen Dingen auch vor dem europäischen Hintergrund. Die Europäer werden auch einiges tun. Frau von der Leyen hatte ja gesagt, Verteidigungsausnahmen sind von den europäischen Schuldenregeln ausgeschlossen oder ausgenommen. Die Europäer wollen selbst ein gewisses Vermögen zur Verfügung stellen. Man redet von 5 Milliarden für die Verteidigung. Es soll möglicherweise eine eigene Bank ins Leben gerufen werden, die ja diese Verteidigungsausgaben dann unterstützen kann. Also da ist im Moment doch einiges im Fluss, muss man sagen, nicht nur auf deutscher, sondern auch auf europäischer Seite. Und mal gucken, wie es sich denn dann alles weiterentwickelt. Wichtig ist nur, wenn man also auch ans deutsche oder die europäische Unabhängigkeit denkt, wenn man an europäisches Wachstum denkt, dann müssten die Dinge natürlich auch in Forschung und Entwicklung und auch in Produktion in Europa fließen und nicht einfach Panzerflugzeuge, Flugabwehrraketen, was weiß ich denn, an anderer Stelle gekauft werden, sondern man müsste das dann schon in Deutschland auch investieren. Forschung und Entwicklung, die Produktionsstätten dafür errichten etc.
Ja, und jetzt stellt sich mir jetzt gleich mal die Frage, inwiefern jetzt diese ganzen Überlegungen und dann noch gepaart mit möglichen Sonderzöllen aus den USA, die EZB in irgendeiner Form, also wir haben ja bestimmte Erwartungen an die EZB. Wir haben demnächst am 6. März die nächste Zinsentscheidung, die womöglich wieder einen 25 Basispunkte Schritt nach unten bedeutet. Zumindest ist das marktseitig völlig erwartet. Es gibt dann noch weitere Erwartungen an den Rest des Jahres. Aber gibt es eben, wenn wir das Thema, sind alles noch so viele Unwägbarkeiten, aber wenn wir das Thema Zölle nehmen oder eben jetzt auch das Thema mit der mehr in Verteidigung investieren zu müssen, womöglich, wie hat das denn dann Einfluss auf die EZB und ihre Zinsentscheidungen?
Ja, man muss sagen, wir haben natürlich eine ausgesprochen politische Woche. Wir haben einen amerikanischen Präsidenten, der zum ersten Mal eine große Rede hält. Wir haben den People's National Congress in China, der sich sicherlich auch mit ökonomischen Fragen beschäftigen wird. Und wir haben eben den Europäischen Rat plus die Europäische Zentralbank in Europa. Ich gehe davon aus, dass die Europäische Zentralbank einen weiteren Schritt nach unten macht, wenngleich es auch mittlerweile etwas heterogenere Stimmen dort aus der Europäischen Zentralbank heraus gibt. Aber wie gesagt, dass sie noch einen Schritt jetzt nach unten geht, dann möglicherweise kurz vor Ostern pausiert. Die Zölle werden dem europäischen Wachstum wahrscheinlich nicht helfen. Zunächst mal müssen sie natürlich von den amerikanischen Importeuren bezahlt werden, aber aufgrund der Preissituation kann es natürlich dann sein, dass man sagt, naja, muss ich dann ein importiertes Auto oder kaufen oder kann ich auch ein amerikanisches nehmen? Das ist ja sozusagen dann die Frage und hängt dann mit Elastizitäten und mit Konsumentenverhalten zu tun, aber unterm Strich ist das sicherlich keine besondere, keine Wachstumssituation für Europa und sicherlich auch nicht für die Vereinigten Staaten. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns darauf einstellen, dass das kommen wird. Und insofern glaube ich, dass die Ausgaben, solange man sie nicht verkonsumiert, sondern solange man sie wirklich in Infrastruktur, in Verbesserung des Wachstumspotenzials, in Produktionsausweitung steckt, nicht so stark inflationär sein werden, als sie zu konsumieren, dann wäre es sicherlich stärker inflationär. Und aufgrund der Wachstumsschwäche, wie gesagt, gehe ich davon aus, dass die Europäische Zentralbank jetzt einen Schritt nach unten gehen wird und auch weitere Folgen lassen sollte. Sie wird möglicherweise in einem Jahr der Leitzins um 2% oder sogar darunter liegen. Das werden wir sehen, aber die Europäische Zentralbank wird sicherlich weitere Schritte dann nach unten folgen lassen, weil ja auch die Inflation im Moment auf einem zu hohen Niveau immer noch stagniert, aber der Trend doch insgesamt nach unten zeigt.
In den USA waren wir jetzt inflationsseitig lange deutlich höher und alles, was auch dort an Plänen zu hören ist, wird womöglich die Inflation dort auch höher sein lassen. Aber wenn wir jetzt mal tatsächlich Inflationszahlen vergleichen, sind die gar nicht mehr so viel höher als in Europa, oder?
Ja, das ist richtig. Wenn man PCE anguckt, die Zahlen waren ja die letzten, die veröffentlicht worden sind, also ein etwas breiterer Index. Da werden einfach noch ein paar Dinge mehr wie Gesundheitskosten etc. einbezogen im Vergleich zum Verbraucherwarenkorb sozusagen, den man typischerweise als CPI misst, also Consumer Price Index versus persönliche Konsumausgaben sozusagen, wo man in Amerika sehr viel stärker drauf guckt. Da waren die Zahlen etwas höher als zuvor und auch höher als erwartet worden war. Aber sie liegen eben mit 2,4 und in der Kernrate mit 2,7 auch mittlerweile deutlich unter 3. Nichtsdestotrotz sind die Inflationserwartungen doch sehr stark gestiegen. Das liegt möglicherweise mit den Zöllen in den Vereinigten Staaten zusammen. Das mag auch daran liegen, dass man ja bei der Migration und damit beim Arbeitsmarkt deutlich restriktiver in den USA verfahren will. Und insofern sind die Inflationserwartungen doch stark nach oben gegangen vom Conference Board bzw. der University of Michigan erhoben mit dem Konsumentenvertrauen zusammen. Das deutet darauf hin, dass die Fed da noch ein bisschen vorsichtig ist. Auf der anderen Seite muss man eben sagen, dass das Konsumentenvertrauen stark abgesackt ist in den Vereinigten Staaten. Auch die Arbeitsmarktzahlen zuletzt nicht die allerbesten waren. Da kriegen wir ja demnächst wieder einen größeren Arbeitsmarktbericht, der sicherlich mit großer Spannung erwartet werden kann. Aber durch den schwächeren Konsum über den Winter und auch die durchaus höheren Leistungsbilanzdefizite in den USA, also mehr importiert als exportiert, zeigt die Fed Atlanta mittlerweile in ihrer Sofortschätzung für das Bruttoinlandsprodukt in den USA minus 1,5% fürs erste Quartal. Das ist natürlich eine doch erschreckende Zahl zunächst mal. Und mal gucken, ob und wie es denn dann reinkommt und was die amerikanische Notenbank machen würde. Ich glaube, dass sie schon noch den ein oder anderen Zinsschritt nach unten tun wird. Ob es dann ein oder zwei in diesem Jahr sind, das werden wir sehen und hängt sicherlich dann davon ab, wie die amerikanische Administration weiter verfahren wird in ihren Maßgaben, Steuersenkungen, Migration, Zölle etc. pp.
Ja, dein Stichwort mit dem Leistungsbilanzdefizit, da würde ich gerne auch noch mal ein bisschen detaillierter drauf gucken, weil das ist jetzt ein paar Quartale wieder angestiegen eben und war zuletzt über 4% des BIP. Und das ist ein recht hoher Wert, das ist erst das zweite Mal in 15 Jahren. Gut, es gab davor, wenn wir noch weiter in die Vergangenheit gucken, halt 15 Jahre gab es auch höhere Werte, ja. Aber in den letzten 15 Jahren ist das erst das zweite Mal der Fall. Und in der Vergangenheit gingen hohe Leistungsbilanzdefizite oft auch mit einem schwächeren Dollar einher. Jetzt haben wir aber den Dollar eher auf einem starken Niveau und auch in der Erwartung all der Zölle etc. auch mit der Erwartung, dass er noch stärker werden könnte. Vielleicht auch als sicherer Hafen noch mehr gefragt bleibt, mit den höheren Zinsen dann auch noch aus Zinsgründen gefragt bleibt. Also wie siehst du das im Zusammenhang, eben dieses hohe Leistungsbilanzdefizit und dann die potenziell hohen Zinsen für den Dollar? Was hat dann mehr Gewicht?
Ich kann nur noch mal sagen, es ist unglaublich viel im Fluss und es kommt natürlich darauf an, wie die amerikanische Administration nun reagieren wird. Die Zölle treiben den Dollar tendenziell eher in die Höhe, machen ihn fester. Dadurch wird natürlich ein Stück weit der Zölle kompensiert, sowohl bei denjenigen, die in die USA verkaufen, als auch natürlich bei denjenigen, die in Dollar dann diese Sachen günstiger kaufen können und weil der Dollar mehr wert ist und damit die Zölle ein Stück weit kompensieren. Die Administration hat angekündigt, dass jetzt die Zölle erhoben werden sollen, wenn da nicht noch ganz kurz vor Toreschluss, und das hatten wir ja auch schon mal erlebt, noch Änderungen passieren Richtung Kanada und Mexiko, aber auch China. Dann wird es diese Zölle geben, die tendenziell den Dollar, wie gesagt, etwas nach oben treiben werden. Die schwache Konjunktur, die schwächere Konjunktur, die wir gerade erleben, könnte natürlich dann die Notenbank dazu führen, dass sie die Zinsen weiter senken wird. Ich glaube, man wird sich zunächst mal die Sache angucken und wird dann reagieren. Da ist keine Eile geboten, jetzt ganz schnell geldpolitisch zu reagieren. Und insofern wäre ich im Moment eher neutral für den US-Dollar. Wir liegen so um die 1,4 herum. Ich denke, dass das auch so eine Größenordnung ist, 1,3 bis 1,5, wo wir im Moment den Schwankungsbereich erleben dürfen. Und Dann werden wir sehen, was sich eben am Ende durchsetzt und wie auch politisch entschieden werden wird und ob wir dann tatsächlich einen festeren Dollar kriegen, weil diese Zölle dann doch mit aller Macht durchgesetzt werden und auch in der Größenordnung kommen, wie das angekündigt ist, oder aber ob man da ein Stück weit zurückgeht, weil die Konjunktur eben schwächelt, weil die Notenbank dann möglicherweise mehr machen muss und der Euro zum Dollar dann an Stärke gewinnen kann.
Sehr gut. Ja, danke, Uli. Ich würde gerne noch einen Blick werfen Richtung Japan. Also in all dieser geopolitischen Unsicherheit ein Land, das auch eher als sicherer Hafen gekauft wurde oder wird. Aber ich will noch ein bisschen genauer reingucken. Die Inflation, die stieg im Januar auf ein Zweijahreshoch von 4%. Das ist auch mehr als erwartet wurde. Und die Normalisierung der Geldpolitik, die könnte sich dadurch schneller ergeben. Also die Erwartungen an eine Normalisierung, die steigen. Der Finanzminister äußerte sich besorgt über mögliche steigende Renditen auf Staatsanleihen. Also Japan hat die höchste Schuldenquote aller G20-Länder, über 230% des BIPs. Und aufgrund der sinkenden Zinsdifferenz und vermutlich auch etwas Rückenwind als eben sicherer Hafen in dieser aktuellen Zeit hat der Yen zuletzt wieder an Wert gewonnen. Also wie ist da denn dein weiterer Ausblick?
Ja, Japan scheint mittlerweile die lange, lange Phase der Stagnation, Inflation ohne Wachstum hinter sich gelassen zu haben. Die Inflation ist doch jetzt nachhaltig schon höher, muss man sagen. Auch die Wachstumsaussichten sind jetzt nicht so, dass man von riesigen Zahlen sprechen muss, aber sie sind ganz solide, so dass man davon ausgehen kann, auch mit den Verhandlungen, die ja wieder für die Löhne anstehen im Frühjahr, dass wir auch dort wieder Lohnsteigerungen sehen können und dass damit die Konjunktur recht gut unterstützt ist. Die Bank of Japan sollte vor diesem Hintergrund die Zinsen weiter anheben auf 1% und in diesem Jahr und dann im nächsten Jahr wahrscheinlich sogar darüber hinaus, wenn die Entwicklung weiter so sein wird, wie wir das in den letzten Monaten gesehen haben. Das führt dann natürlich dazu, dass die langen Zinsen auch ein Stück weit nach oben getrieben werden, die ja heute schon Höhen erreicht haben, wie wir es kaum gedacht haben, mit 1,3, 1,4%. Damit übrigens auch für japanische Investoren die Investitionen in US Treasuries, zumindest währungsgesichert, uninteressanter werden. Die Frage ist, die du ja stellst, kommt Japan trotz höherer Zinsen mit seinen Schulden klar? Da würde ich sagen ja, weil natürlich auch die Einnahmen des Staates durch Wachstum plus Inflation, also höhere Löhne, die dann zu höheren Steuern führen, ganz gut klarkommen. Also ich glaube, das Umfeld ist sogar ein besseres, ein einfacheres für Japan mit etwas mehr Inflation und Wachstum, als es das vorher gewesen ist, wo Schulden gemacht worden sind ohne Inflation und ohne Wachstum. Und insofern sehe ich da für Japan aus der Richtung zumindest im Moment keine große Gefahr.
Genau, aber wenn eben die Zinsen steigen auf deren Seite und hier zumindest auf der Eurozonenseite eher fallen, dann ist das ja ein weiteres Argument, wahrscheinlich eher für einen steigenden Yen, fallenden Euro.
Das ist völlig korrekt. Da würde ich auch von ausgehen, dass der Yen eher zur Stärke neigen wird, sowohl gegenüber dem US-Dollar als auch gegenüber dem Euro, weil eben die japanische Notenbank jetzt nach so langer Zeit eine andere Richtung einschlägt, als das die Notenbanken in Europa und Amerika tun.
Und halt viele, viele Monate lang unter der hohen Zinsdifferenz sehr gelitten hat. Das hat man ja im Yen auch gespürt. Ja. Uli, vielen lieben Dank für deine heutigen Einblicke und Ihnen allen danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Sehr gern. Tschüss.
Tschüss.